Guten Morgen, liebe Gemeinde. Habt ihr noch alles gegenwärtig, was wir jetzt gesungen haben? Dann bräuchte ich eigentlich die Predigt nicht halten. Denn es wird um diese Aussagen gehen, die wir jetzt in den Liedern auch schon hatten. Es geht heute um das Werk und um das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Schwerpunkt heute liegt auf dem allgemeinen Wirken des Geistes, nicht auf den speziellen Geistesgaben oder Gnadengaben. Als ich mich mit diesem Thema und auch mit dem Bibeltext, wer das schon aufschlagen will, Römer 8, als ich mich damit beschäftigt habe, da ist mir aufgefallen, dass die Aussage von Hebräer 13, Vers 8 und die Aussagen von Römer 8 zum Werk des Heiligen Geistes, dass es da Parallelen gibt. In Hebräer 13 heißt es, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Jesus über der Zeit, über der Dimension der Zeit und der Vergänglichkeit steht. Und in Römer 8 beschreibt Paulus das Wirken des Heiligen Geistes und er macht dabei deutlich, dass das Werk des Heiligen Geistes unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft umfasst. Ich möchte aus den ersten 11 Versen von Römer 8 heute 3 Schwerpunkte aufgreifen, die der Heilige Geist bei uns Menschen wirkt. Das ist zum einen die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben dürfen. Das ist dann die neue Gesinnung, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Und es ist zum dritten die Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. Ich lese die ersten 11 Verse aus Römer 8 aus der Luther-Übersetzung. Das ist für mich einfach die gewohnte Übersetzung, die mich dann auch persönlich mehr anspricht als andere Übersetzungen. Das mag bei euch anders sein, seht mir's nach. Ich verwende eben die Luther-Übersetzung. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie der Heilige Geist am Wirken war, als die erste Gemeinde in Jerusalem entstand. Vorher waren die Jünger in Jerusalem ängstlich. Sie haben sich zurückgezogen, sie haben sich eingeschlossen. Dann wurden sie an Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt und haben ganz mutig das Evangelium verkündigt. Durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch die Verkündigung der Jünger ging diese Botschaft, das Wort von Gott, den Zuhörern damals so zu Herzen, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dass viele Menschen das Wort angenommen haben und zu Jesus Christus umgekehrt sind. Vom Heiligen Geist waren die Jünger geleitet damals und sie haben Werke vollbracht, Wunder vollbracht im Namen von Jesus Christus. Und für die Leute in Jerusalem war es offensichtlich, dass Gott am Werk war. Und auf der Basis von dieser Beschreibung in der Apostelgeschichte, da haben sich Christen zu allen Zeiten gewünscht, dass der Heilige Geist bei ihnen auch so mächtig am Wirken ist. Aber Gott und Gottes Handeln ist für uns nicht verfügbar. Das heißt, wir können nicht über Gott bestimmen. Wir können Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Im 1. Korinther 12 wird uns vom Wort Gottes gesagt, dass die besonderen Gnadengaben und das Wirken des Heiligen Geistes, dass das der Geist macht und tut, wie er es will. Oder eben anders ausgedrückt, es ist für uns nicht verfügbar, es liegt nicht in unserer Gewalt. Und doch sagt uns auch das Wort Gottes, dass der Geist Gottes wirkt bei allen Gläubigen gleichermaßen, dass er Segen wirkt bei allen, die an Jesus Christus glauben. Im Johannesevangelium, im Kapitel 16, wird uns Wirken oder Aufgaben des Heiligen Geistes beschrieben. Zum einen, dass der Geist Gottes ungläubige Menschen von ihrer Schuld überführt. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist ist am Werk und wirkt, wenn ein Mensch zu Jesus Christus umkehrt und eine Wiedergeburt, eine Bekehrung erfährt. Wenn ein Mensch mit Gott versöhnt wird und so zum Kind Gottes wird. Und das spricht Paulus hier im gelesenen Text in Römer 8 im ersten Vers an. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Entscheidende dabei ist aber, dass der Mensch in Christus ist. Dann ist er frei von der Verurteilung durch das Gesetz oder durch Gott. In Christus ist der Schlüssel dazu oder die Voraussetzung. Und in Christus sind wir, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir zu Jesus Christus umgekehrt sind und eine Wiedergeburt erfahren haben. Und dazu ist ja Jesus auf die Erde gekommen. Dazu ist er stellvertretend für uns gestorben. Der Gerechte für die Ungerechten, der Sündlose für die Sünder. Und diese Stellvertretung, dieser Platztausch, der setzt sich dann auch weiter fort in der Zurechnung der Gerechtigkeit. Gott sieht uns in Jesus als gerechtfertigt an. Er sieht uns als solche an, die nichts Verurteilungswürdiges an sich tragen oder an sich haben. In Römer 6 sagt Paulus, dass wir mit Christus gestorben sind, wenn wir gläubig sind, dass wir mit ihm begraben sind und auch mit ihm auferstanden sind. Und das gilt es im Glauben zu ergreifen und festzuhalten. Und wir zeigen es dann auch nach außen durch die Taufe, die das sichtbar werden lässt, was geistlich bei uns und in uns und mit uns geschehen ist. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und wir sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Aber dieses neue Leben, das haben wir eben nicht aus uns selber, sondern im auferstandenen Herrn Jesus Christus. Denn das merkt und wisst ihr ja alle, wir sind nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben noch nicht den neuen Leib, diese neue Dimension, die Jesus Christus nach seiner Auferstehung hatte. Aber wir sind gerettet und wir haben im Glauben Anteil an Christus. Und deshalb kann Paulus dann auch in Römer 8 sagen, dass wir die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugerechnet bekommen haben. Und am Ende von Römer 8 greift er das auch noch einmal aus, quasi um es noch einmal zu bestärken, um es uns einfach ganz fest und sicher zuzusprechen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das ist die Zusage, die uns das Wort Gottes macht, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir in Jesus Christus sind. Doch ohne die Erlösung durch Jesus Christus, ohne die Gerechtigkeit, die Jesus uns erwirkt hat, da würden wir noch unter dem Urteil des Gesetzes Gottes stehen. Und da macht Paulus in Römer 7 Aussagen dazu. Ein Mensch ist gemessen am Anspruch Gottes schuldig, weil er es nicht schafft, den Ansprüchen Gottes zu genügen, weil er es nicht schafft, das Gesetz Gottes zu befolgen. Das Gesetz macht uns klar und deutlich, was Gott will, und es macht auch deutlich, dass der Mensch schuldig wird, wenn er es nicht schafft, das Gesetz einzuhalten. Das Problematische dabei eben ist, dass das Gesetz nicht Leben bringt, sondern Tod, weil es den Menschen nicht retten kann. Paulus sagt hier im Vers 2 das Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz zeigt uns den Willen Gottes und es fordert von uns auch, dass wir den Willen Gottes einhalten, aber es kann uns letztlich eigentlich nur klar machen und vor Augen führen, dass wir es aus uns heraus nicht schaffen, die Forderungen Gottes zu erfüllen. Dass wir viel zu schwach sind, um das zu erfüllen. Und die Folge vom Nichterfüllen des Gesetzes, die Folge von unserer Schuld ist eben der Tod. Das Gesetz kann uns eigentlich nur das sagen, dass für den Menschen, der nicht alles befolgt, was das Gesetz Gottes will, dass da die ewige Trennung von Gott bestehen bleibt. Paulus benutzt hier im 8. Kapitel, zumindest in der Luther-Übersetzung, den Begriff Fleisch. Das kommt häufig vor und das meint unsere sündige menschliche Natur. Unsere Natur, die sich, wenn man nicht mit Jesus Christus versöhnt ist, eben auch gegen Gott auflehnt, indem, dass man sein eigenes Ding macht, seine eigenen Wege geht und Gott nicht an sich heranlässt. Die sündige Natur des Menschen oder das Fleisch, das ist nicht fähig, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Und das Gesetz kann den Menschen, der tot ist in seinen Sünden, nicht zum Leben erwecken. Man kann es vielleicht sich anstrengen und es versuchen, aber man wird es eben nicht schaffen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, auch im Römerbrief, der Sold der Sünde oder die Folge der Sünde ist der Tod. Und an der Stelle hat dann Gott eingegriffen. Denn bis hierher wäre es für uns eigentlich deprimierend und aussichtslos, ausweglos. Aber da hat Gott eingegriffen und hat Abhilfe geschaffen. Auf der einen Seite wollte Gott das Gesetz erfüllt haben, denn es ist ja sein Wort und es hat Bestand. Und es sind von Gott her auch berechtigte Forderungen an den Menschen. Aber weil der Mensch das nicht erfüllen kann, deshalb hat Gott seinen Sohn als Stellvertreter gesandt. Und er hat das Todesurteil, das Gesetz über den Sünder fordert, in seinem Sohn Jesus Christus stellvertretend zur Vollstreckung gebracht. In den Versen 3 und 4 von Römer 8 haben wir gelesen, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, ist die Sühne für die Schuld der Menschen. Und diese Sühne, das Todesurteil, das hat Jesus auf sich genommen, stellvertretend. Er ist der Gerechte und gleichzeitig der Stellvertreter, in dem wir gerecht sind. Das hat Paulus bei der ersten Missionsreise in Antiochia den Zuhörern dort gesagt. In Apostelgeschichte 13 ist das nachzulesen. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn, nämlich an Jesus, glaubt. Also die Gerechtigkeit wird durch Jesus erlangt. Und die Gerechtigkeit, die Jesus hat, weil er der Sündlose ist, die Gerechtigkeit wird dann in uns und an uns erfüllt oder auf uns übertragen und auch bei uns wirksam, indem Gott uns den Glauben an Jesus Christus anrechnet oder zugute hält, indem Gott uns durch Jesus anschaut. Das ist eine geistliche Dimension, die man sich eigentlich so vorstellen kann, wenn man einen Gegenstand hat, den man sieht und stülpt einen größeren Gegenstand darüber, dann sieht man den ersten nicht mehr, weil er durch den zweiten überdeckt ist, zugedeckt ist oder im zweiten größeren Gegenstand drin ist. Und so, wenn man sich das bildlich vorstellen will, wenn wir in Jesus sind, sind wir nicht mehr sichtbar, sondern Jesus wird gesehen, Jesus ist sichtbar und deshalb rechnet uns Gott die Gerechtigkeit zu. Und mit dem Erlangen der Gerechtigkeit geht dann auch einher, dass bei uns eine Veränderung stattfindet. Paulus drückt das so aus, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Da findet ein Wechsel der inneren Haltung statt. Ein Wechsel der Gesinnung und des äußeren Verhaltens. Wenn Paulus hier vom Leben nach dem Geist spricht, dann meint das nicht, dass Gott uns jetzt wieder das Gesetz vorhält und sagt, so, jetzt hast du den Heiligen Geist, jetzt kannst du das Gesetz einhalten. Da wären wir dann kaum, dass wir vom Gesetz befreit sind, eigentlich schon wieder unter dem Gesetz. Und was wäre dann, wenn wir dann nicht mehr alles genau erfüllen? Was wäre, wenn wir dann als Christen feststellen, dass wir es wieder nicht schaffen? Das wäre letztlich zum Verzweifeln. Aber so geht Gott nicht mit uns um, so handelt Gott nicht. Gott geht mit uns nicht nach dem Vergeltungsprinzip um. Und es geht in der Nachfolge nicht nach dem Prinzip von Leistung und Lohn. Es soll letztlich bei uns nicht um Gesetzlichkeit gehen. Gott macht uns eins mit Jesus Christus. Und Jesus hat ja schon alles vollbracht. Aber dieses Einssein mit Jesus, dieses in Christus sein, das können wir nur durch den Glauben erhalten und auch durch den Glauben verwirklichen. Und deshalb sollen und dürfen wir auch auf die Zusage der Vergebung und der Rechtfertigung vertrauen. Wir dürfen das glauben, dass wir nun zu Gott gehören, wenn wir die Wiedergeburt erfahren haben. Wir dürfen das glauben, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind und nun mit Christus dann auch leben. Das sagt uns Gottes Wort zu und daran halten wir im Glauben fest. Das sollen und dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen und auch hochachten, wertschätzen. Und damit gewinnen wir auch die geistliche Gesinnung, von der Paulus schreibt. Der Heilige Geist bewirkt bei uns die Gesinnung, die dem Glauben entspricht. Das heißt, dass Glaube und Erkenntnis des Willens Gottes dann auch das entsprechende Verhalten nach sich ziehen. Es geht ja nicht um ein rein äußerliches, rechtes Verhalten aufgrund von Aussagen, du sollst dieses tun, du sollst jenes tun, sondern es geht darum, dass wir auf der Basis des Wortes Gottes einsichtig sind, Einsicht gewinnen und dass das Wort Gottes unser Denken und unser Handeln prägen und bestimmen darf. Wenn wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, dann kann es aber trotzdem passieren, dass wir noch sündigen Impulsen unserer alten Natur Folge leisten. Jesus sagt ja in Matthäus 15, 19, dass aus dem Herzen des Menschen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung kommen. Wenn wir nun nach dem Geist leben, dann bestimmen diese Dinge nicht mehr unser Leben. Dann bestimmen sie nicht mehr unser Handeln und dann leben wir nicht mehr darin. Aber auch unsere normalen menschlichen Grundbedürfnisse können sich ins Negative verkehren. Essen und Trinken kann in Fressen und Saufen ausarten, vor dem das Wort Gottes warnt. Unsere Sexualität, die wir innerhalb der Ehe genießen dürfen, kann uns zur Sünde verleiten. Entscheidend ist, was unser Ziel ist, worauf wir uns konzentrieren, was uns wichtig ist und auch, was wir uns zum Vorbild nehmen. Das hat Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi zur Sprache gebracht, im Kapitel 3. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern. Und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Der Heilige Geist bewirkt bei uns die Gesinnung und Haltung, die auf Gott hin ausgerichtet ist, und er hilft uns auch zum Leben im Geist. Und trotzdem sind wir noch nicht sündlos. Auch wenn wir nicht in Sünde leben, oder wie es Paulus hier ausgedrückt hat, auch wenn unser Bauch nicht unser Gott ist, wenn wir also rein diesseits bezogen leben, dann können wir trotzdem in unseren Gedanken oder in unserem Begehren oder auch in unserem Reden schuldig werden. Aber Leben nach dem Geist bedeutet dann auch, dass uns das nicht egal ist, wenn wir schuldig werden, sondern dass wir Jesus unsere Schuld bekennen und dass wir sie unter das vergebende Blut von Jesus stellen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt in Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Heilige Geist bewirkt bei uns Umkehr und Rechtfertigung. Er bewirkt bei uns eine neue Gesinnung, die aus dem Glauben und dem Wort Gottes kommt. Er bewirkt das Leben nach dem Geist. Und er bewirkt auch zum Dritten die Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. Im Vers 11 haben wir gelesen, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Auch wenn wir Christen sind und auch wenn der Heilige Geist bei uns eine neue Gesinnung und eine neue Ausrichtung unseres Lebens bewirkt hat, so leben wir alle doch noch in unserem alten menschlichen Körper. Und dieser Körper wird bei unserer Wiedergeburt nicht verbessert oder renoviert oder mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Rein körperlich sind wir immer noch die Alten. Diese Erneuerung, die wird noch kommen, die liegt noch vor uns. Die Erlösung des Leibes und die Auferweckung in einem völlig neuen, gesunden, unsterblichen Leib, das hat Gott erst für die Zukunft vorgesehen. Dann nämlich, wenn er mit der Menschheitsgeschichte zu Ende kommt und wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Dass das aber so kommen wird und dass wir da auch verwandelt werden und dem Prototyp Jesus Christus gleichgemacht werden, das ist sicher. Das sagt uns das Wort Gottes. Und nach Epheser 1,14 haben wir den Heiligen Geist bei unserer Wiedergeburt bekommen als Pfand oder als Anzahlung, als Angeld dafür, dass Gott das so machen wird. Im weiteren Verlauf von Römer 8 bringt Paulus auch zum Ausdruck, dass nicht nur wir Christen auf die Erlösung warten, auf die Vollendung warten, sondern dass die ganze Schöpfung auf die Erlösung von der Vergänglichkeit wartet. Aber das ist eben noch Zukunft. Das ist noch nicht so weit. Da warten wir noch drauf. Und bis dahin müssen wir eben mit der Hinfälligkeit, mit der Vergänglichkeit unseres Körpers klarkommen. Wir sind als Christen auch der Bedrängnis, der Vergänglichkeit, dem Leiden unterworfen, wie die übrige Welt auch. Wir müssen mit Krankheit, mit Alter und mit Tod klarkommen. Und wir sind noch keine geistlichen Supermänner, sondern haben auch noch mit Sünde zu kämpfen. Aber weil wir zu Jesus umgekehrt sind Und weil wir Christus erkannt haben und mit ihm leben, deshalb dürfen wir auch in dieser großen und herrlichen Hoffnung leben, dass Gott uns auch vollenden wird. Wenn wir hier sterben oder wenn Jesus vorher wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden und dann werden wir eine Neuheit des Lebens erfahren und erleben, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wegen der überaus großen Herrlichkeit, die uns erwartet, sollen wir aber auch bereit sein, das Leben hier mit all seinen Herausforderungen, Kämpfen und auch Leiden anzunehmen und uns das gefallen zu lassen. Paulus sagt aber, dass diese Dinge, das, was wir als Negatives im Hier und Jetzt erleben, dass das nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Für das Werk des Heiligen Geistes können wir nur dankbar sein. Er bringt uns zu der Einsicht, dass wir Sünder sind, und er führt zu Umkehr und Wiedergeburt. Er macht uns sicher, dass uns die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet wird und dass wir wegen nichts mehr angeklagt werden können, sondern dass wir in Jesus Christus freigesprochen sind von jeglicher Verurteilung. Wir haben es hier in Römer 8 schwarz auf weiß. Und so können wir in einer vom Heiligen Geist gewirkten neuen Gesinnung leben und ohne Angst in die Zukunft gehen. Auch der Tod verliert seinen Schrecken und wir können sicher sein, dass wir auferweckt werden und mit Christus in seinem Reich sein werden. Das wirkt der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und dafür sei Gott Ehre, Anbetung und Dank. Amen. Wir stehen noch auf und beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, der du uns in unserem Herrn Jesus Christus Vater geworden bist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns die Gerechtigkeit zusprichst, die wir in unserem Herrn Jesus Christus haben dürfen. Wir alle wissen, dass wir schuldig gewesen waren, dass wir immer noch schuldig werden. Aber wir wissen auch, dass das Blut unseres Herrn Jesus Christus alle Schuld getilgt hat. Und wir wissen aus deinem Wort, dass wir in unserem Herrn Jesus Christus in deinen Augen gerechtfertigt sind. Herr, das ist so groß, so wunderbar und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du im Geist in uns wohnst. Du sagst uns ja auch in deinem Wort, dass unser Körper ein Tempel für deinen Geist ist. Und so dürfen wir auch sicher sein, dass du immer da bist bei uns. Nicht nur, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, nein. Auch wenn wir alleine sind, auch wenn wir unseren Alltag leben, auch da bist du da und wir sind nicht allein. Und auch unsere Zukunft kennst du und du sagst auch in deinem Wort, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Ich bete darum, dass dieses Wort uns neu ermutigt, dass dieses Wort uns neu Ausblick schenkt und uns auch hilft, mit allen Widrigkeiten unseres Alltags klarzukommen. Wir sind dennoch keine Überflieger, das wissen wir, aber wir müssen uns auch nicht ängstigen lassen von dem, was kommt, sondern wir wollen uns durch die wunderbaren Aussagen deines Wortes immer wieder auch neu ermutigen lassen und den Blick abwenden von dem, was uns nach unten zieht, und hinwenden zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.